Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von AgrarScience, Wissen kompakt, den Podcast der HPLV Raumberg-Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und heute geht es um die Frage, wie wir unsere Landschaften wieder vielfältiger, bunter und lebensfreundlicher machen können. Vom Hausgarten über öffentliches Grün bis hin zu Böschungen, Flussufern und Hochspannungstrassen. Mein heutiger Gast ist Dr. Bernhard Krautzer, Grünland- und Pflanzenzuchtexperte an der HPLV Raumberg-Gumpenstein. Bernhard kann uns sehr viel zur Bedeutung von regionalem Saatgut erklären. Und er hat auch wertvolle Erfahrungen zur erfolgreichen und dauerhaften Etablierung von Biodiversitätsflächen. Er sieht auch hohes Potenzial zur Biodiversität im Straßen- und Bahnbau, im Stromtrassenbereich, auf Stadt- und Gemeindeebene und nicht zuletzt auch in Hausgärten. Lieber Bernhard, vielen Dank, dass du bei mir im Podcast bist und dass wir über dieses wichtige Thema sprechen können, Biodiversität. Warum ist dir das eigentlich wichtig?
Naja, Biodiversität ist nicht nur mir wichtig. Ich denke mir, es ist ein gesellschaftliches Anliegen. Wir brauchen Biodiversität für unser Überleben und das lasse ich vielleicht ganz einfach erklären. Biodiversität, darunter verstehen wir ja diese Summe an Ökosystemen und der Arten, die in diesen Ökosystemen leben, aber auch der genetischen Vielfalt dieser Arten. Und diese Ökosysteme sind die, in denen wir uns als Mensch bewegen. Und wir brauchen diese Ökosysteme, um zu überleben. Und überleben können wir aber nur, wenn diese Ökosysteme in einem guten Zustand sind. Und der gute Zustand spiegelt sich in der Biodiversität wider. Das heißt also, wenn wir entsprechend reichhaltige, biodiverse Ökosysteme haben, dann können diese Systeme auch ihre Funktionsleistungen erfüllen, die wir wieder als Menschen brauchen. Wenn ich an Österreich denke und an die Kulturlandschaft, die uns umgibt, diese Landschaft, also diese Ökosysteme, die sind dafür verantwortlich, dass wir Hochwasserschutz haben, dass wir Erosionsschutz haben, dass wir gutes Trinkwasser haben, dass wir eine ästhetische Erholungslandschaft haben, Grundlage auch für unseren Tourismus. Und das Ganze aber kann diese Landschaft nur bieten, wenn sie eben entsprechend in ihrer Funktion voll funktionsfähig ist. Und hier ist in den letzten 60 Jahren ein bisschen was passiert. Hier hat sich vieles in eine negative Richtung entwickelt. Wir haben viel an Biodiversität verloren. Und jetzt müssen wir schauen, was wir für Möglichkeiten haben, hier wieder diese Ökosysteme zu stärken.
Hier ist es auch wichtig, nicht nur den Fokus auf die Landwirtschaft hier zu legen, sondern auch über den Tellerrand hinauszuschauen, die Gesellschaft mitzunehmen und die Verantwortung der Gesellschaft mitzunehmen. Gerade darüber werden wir ja heute sprechen, oder?
Richtig, ja. Es geht hier um mehr. Es geht nicht nur um Landwirtschaft, es geht um Landschaft. Und Landschaft ist ja etwas, was viel mehr umfasst. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir viele tausende Hektar haben, die also rund um infrastrukturelle Maßnahmen mehr oder weniger für uns Menschen besetzt sind und nicht in landwirtschaftlicher Produktion sind. Stromtrassen, du hast das vorher auch schon gesagt, Begleitwege, also viele Strukturen in unserer Landschaft, die nicht agrarisch genutzt werden, auch Hausgärten, und das ist ein riesiges Potenzial, das wir ebenfalls noch viel zu wenig genutzt haben, um diese Flächen ökologisch in Wert zu setzen.
Wir reden heute im Podcast wahrscheinlich sehr viel über pflanzliche Biodiversität. Wie hängt es mit der tierischen Biodiversität dann zusammen?
Ich würde mal sagen, das eine ist mit dem anderen ganz eng verknüpft. Du kannst es nicht trennen, weil die Pflanzen haben die Fähigkeit, letztendlich Biomasse zu produzieren. Und von dieser Biomasse leben alle anderen. Mhm. Es gibt sehr viele Untersuchungen, wo man auch sagen kann, und vielleicht erklärt das auch ein bisschen den Wert, sage ich mal, einer hohen Biodiversität, dass im Endeffekt jede Pflanzenart 15 bis 30 andere Arten hat, die direkt oder indirekt von dieser Pflanze leben. Und so gesehen ist es relativ logisch, dass man sagt, je mehr pflanzliche Biodiversität ich in der Landschaft habe, desto mehr Lebensgrundlage habe ich auch für sämtliche anderen Organismen. Es geht von Bakterien über Pilze bis eben hin zu Insekten, Kleinsäugern, die letztendlich von diesen Pflanzen leben.
Wenn wir jetzt ein bisschen auf die Bereiche gehen, die wir vorher angesprochen haben, im öffentlichen Bereich? Wo siehst du großes Potenzial? Ich habe es in der Einleitung ja schon ein bisschen angerissen. Wenn wir an Flussufer denken, an Begleitwege und. Wo siehst du großes Potenzial? Und vor allem, und dann schauen wir uns an, was könnte man hier tun?
Ja, also im Endeffekt sehe ich das Potenzial überall. Eben nicht nur im landwirtschaftlichen Bereich. Wir machen auch viel in der Landwirtschaft. Wir haben also sehr viele Förderungen, die darauf abzielen, hier die Produktion zu optimieren.
Und wir sehen auch eine Trendwende in dem Bereich jetzt aktuell. Also die Talsohle ist überschritten, was Biodiversität. Es geht in die positive Richtung.
Es geht in die positive Richtung. Aber was brauchen wir im Endeffekt? Wir wissen, dass wir in unserer Landschaft etwa 20% brauchen, die naturnahe oder natürlich gestaltet sein müssen, damit diese Ökosysteme auch ihre Funktionsfähigkeit beibehalten können. Mhm. Das lässt sich nicht nur aus der landwirtschaftlichen Fläche herausentwickeln, sondern wir dürfen nicht vergessen, eben wir haben wahnsinnig viel Infrastrukturbereiche in Österreich. Das geht also von Kraftwerken über Leitungstrassen bis hin zu Straßen, zu Begleitwegen. Landschaftsgestalterisch werden in Österreich jedes Jahr viele tausend Hektar für entsprechende bauliche Maßnahmen umgestaltet. Und hier entstehen jede Menge an Flächen, die potenziell eben wieder auch als Biodiversität, Hotspots dann letztendlich ausgestaltet werden können.
Wann ist eine Fläche ein Biodiversitäts-Hotspot?
Dann, wenn diese Fläche eben entsprechenden Artenreichtum hat, also vor allem also pflanzlichen Artenreichtum hat, und auf den aufbauend stellt sich dann auch der Artenreichtum der Insekten ein. Es ist ein ganz enger Zusammenhang, den man ganz einfach verstehen kann. Wenn ich eine Fläche habe, die entsprechend artenreich ist, aus der pflanzlichen Biodiversitätsebene her betrachtet, dann können sich dort sehr viele Insekten ansammeln. Diese Insekten sind Nahrungsgrundlage für Vögel beispielsweise, für Kleinsäuger. Das heißt, also eine strukturreiche Landschaft, da muss ich auch dazu sagen, da geht es jetzt nicht nur, dass man es nicht falsch versteht, um schöne artenreiche Grünlandflächen, sondern die Struktur muss auch passen. Also jede Blütenfläche braucht auch in der Nähe wieder Saumflächen, Gehölzflächen, damit viele Arten, die ja dort dann auch ihre Heimstatt haben, ihren Lebensraum haben, diese Nahrungsquellen nutzen können. Also es ist im Prinzip, was wir brauchen, ist wieder Struktur, die wir schaffen müssen.
Und ja, und jetzt, ja und?
Ja, und gerade diese reich blühenden, extensiven Grünlandgesellschaften gehören zu den artenreichsten in Österreich. Mhm. Und wenn ich also jetzt hier ganz gezielt solche artenreichen Grünlandgesellschaften über Blumenwiesen beispielsweise wieder etabliere, dann habe ich hier natürlich einen Hebel, von dem wächst sich vieles anderes dann auch in Richtung Biodiversität entwickeln kann.
Jetzt denken wir an konkrete Beispiele. Angenommen, wir haben es mit Stromtrassen zu tun und die Elektrizitätsstellen möchten hier vorankommen und Biodiversität anlegen. Wie geht man so etwas sinnvollerweise und strategisch an?
Wenn man wirklich das Ziel hat, hier Biodiversitätsflächen zu schaffen, und jetzt sprechen wir einfach als Beispiel einmal von eben einer extensiven Grünlandgesellschaft, dann, sage ich mal, arbeitet das dem Trassenbetreiber sowieso in die Hände, weil ja Grünland nicht hochwüchsig ist, also man muss ja nicht gehölzfrei halten das Ganze, sondern wenn ich diese Fläche als extensiv Grünland anlege und pflege, dann habe ich auch eine Trasse, die, sage ich mal, ihre Funktionalität behält, aber auf der anderen Seite eine Biodiversitätsfläche, die für sich wieder sehr viel Positives verursachen kann.
Jetzt gehen wir das Beispiel von Beginn an durch. Also man entschließt sich, bleiben wir jetzt bei der Stromtrasse und wir gehen in Richtung artenreiches Grünland, extensiv genutztes Grünland. Wie geht man vor von der Planung über die Anlage dann bis hin zur Bewirtschaftung, sodass das möglichst lange eine sehr wertvolle Fläche bleibt?
Nun, das Prinzip ist das, dass ich die Fläche einmal vorab bearbeite. Ich bearbeite sie so, dass ich ein entsprechend feines Saatbett schaffe. Da gibt es unterschiedliche technische Maßnahmen, mit denen man das machen kann. Großflächig wie bei einer Stromtrasse werde ich das höchstwahrscheinlich entweder durch den Einsatz einer Fräse, es könnte auch theoretisch sein, dass ich eine Fläche pflüge oder wie es oft bei Stromtrassen ist, wenn die eher so ein bisschen in etwas groberen Landschaft drinnen verlaufen, dann werde ich höchstwahrscheinlich mit dem Bagger einmal entsprechend den Boden vorbereiten. Und auf diesen vorbereiteten Boden kommt dann eine Saatgutmischung, die aus Arten besteht, die einmal, das ist ganz wichtig, in Österreich heimisch sind, die Arten dieses Extensivgrünlandes darstellen. Das sind in erster Linie Blütenpflanzen, können aber durchaus auch ein paar Gräser sein. Und ich schaffe dann eben auf dieser Fläche durchaus mit landwirtschaftlichen Methoden eine Grünlandfläche, die so gestaltet ist, wie die Grünlandflächen vor 60, 70 Jahren in Österreich zum großen Teil ausgeschaut haben. Reichblühend, sehr ästhetisch vom Anblick her.
Nicht häufig genutzt.
Nicht häufig genutzt. Das ist eine Grundvoraussetzung
für nicht gedüngt,
Artenreichtum. Oder? Wenig bis nicht gedüngt, richtig. Mhm. Und eben nur extensiv in der Pflege. Und das ist vielleicht auch etwas, was für viele im Landschaftsbau Tätige doch interessant ist, stellt sich ja immer die Frage, nach einem Eingriff und nach einer Begrünung, wie pflege ich das Ganze? Mhm. Und wenn ich es richtig pflege, brauche ich es nicht oft pflegen. Ich muss es je nach Klima, je nach Standardsverhältnissen, ein- bis zweimal im Jahr so eine Fläche schneiden, muss aber warten, bis dieser Bestand einmal sich so weit entwickelt hat, dass er samenreif wird. Mhm. Also das ist ja ganz wichtig, damit sich solche Grünlandbestände von selbst erhalten können, müssen sie ausreifen. Die Samen gelangen in den Boden. Das Prinzip ist ganz einfach. So eine Grünlandpflanze lebt nicht ewig. Die hat eine Lebensdauer von 2 bis 5, 6 Jahren vielleicht. Dann fällt sie aus. Dann hat er ein Loch. Und in diesem Loch kann nur wieder etwas wachsen, was dann als Same im Boden ist. Und wenn es die richtigen Arten sind, die muss ich aber vorher eben aussamen lassen, dann werden die sich wieder entwickeln.
Und was so heißt aussamen lassen? Das heißt, der Nutzungszeitpunkt,
der früheste Nutzungszeitpunkt
ist gefährlich. Also
ist relativ spät, ist eben so spät, wie es auch, sagen wir, für einen Grünlandwirt eigentlich schon fast zu spät ist. Das ist einfach notwendig, damit sich diese Bestände von selbst erhalten können. Und das ist auch eine der Ursachen, warum diese Flächen weniger geworden sind in den letzten 60 Jahren, weil wir einfach, um entsprechende Produktivität zu erreichen bei den Tieren,
in der Landwirtschaft
früher schneiden. Mhm. Aber gerade auf solchen Flächen wie bei Stromtrassen ist das jetzt nicht wesentliche Zielsetzung, sondern man kann solche Bestände auch später schneiden. Natürlich stellt sich die Frage, was kann ich dann mit dem Schnittgut machen? Da gibt es eigene Projekte, wo wir uns damit beschäftigen, wie man dieses Schnittgut sinnvoll verwerten kann. Also von Pferdefutter angefangen beispielsweise bis hin zur Kompostierung gibt es viele Möglichkeiten der Verwertung. Wichtig ist aber eben später Schnitt. Und dann Abfuhr dieser Biomasse. Heutzutage wird leider Gottes immer die sehr kostengünstige Lösung eines Mulchgerätes gewählt, das dann drüber fährt, das Ganze klein häckselt. Und damit passiert dann genau das, was wir nicht wollen. Auf der einen Seite werden die krautigen Pflanzen mit den großen Blättern vom Mulch abgedeckt, haben kein Licht, verschwinden. Es wird sehr viel Nährstoff freigesetzt, Stickstoff freigesetzt dadurch. Das mögen wieder die Gräser und die machen dicht, die Blütenpflanzen verschwinden, der ökologische Wert dieser Flächen sinkt rapide ab und damit gehe ich dann einfach, also was die Schaffung und Erhaltung von Biodiversität betrifft, einen komplett falschen Weg. Also der Mulcher gehört weg, das Mähgerät gehört her und das Schnittgut gehört abgeführt.
Okay. Flussuferbau neben Straßen, im Prinzip gilt dort das Gleiche an Straßenrändern.
Ja, es gilt das Gleiche. Natürlich muss man vielleicht ein bisschen aufpassen bei Straßenrändern, dass hier, wo es starkes Verkehrsaufkommen gibt, vielleicht ein unerwünschter Effekt auch eintritt, in dem dann Insekten halt sehr stark von den schnellfahrenden Autos beeinträchtigt werden. Man will natürlich auch nicht Niederwild jetzt auf hochfrequentierte Straßen bringen, also auf das muss man achten. Aber ansonsten gibt es auch hier in diesem Bereich viele, viele Flächen, die jedes Jahr anfallen und die man entsprechend mit hochwertigen Saatgutmischungen wieder in ökologischen Wert setzen kann.
Mhm. Es gibt ja jetzt auch zunehmend PV-Anlagen, die im Freiland errichtet werden. Und ja, da wird ja auch oft der Weg der Biodiversität auch bewusst eingeschlagen. Wie stehst du dazu? Auf was muss man hier achten?
Ich sehe es ein bisschen differenziert. Mhm. Ich sehe dort das Problem, wo man extensive Flächen bevorzugt für flächige PV-Flächen heranzieht, weil hier das eigentlich unsere Biodiversitätsreserven sind, die wir in der Landschaft noch haben.
Also das ist es durchaus auch gefährlich, wenn man sagt, wir stellen die PV-Anlagen vorwiegend dorthin, wo eh nichts wuchst.
Genau, wenn es genau auf diese Flächen stellt, die eigentlich eh ökologisch wertvoll sind, dann gehe ich den falschen Weg. Aber auch hier gibt es Möglichkeiten, dem Ganzen auszuweichen. Also es gibt sehr viele Flächen, die von der Ausgangsvegetation her nicht so hochwertig sind. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, es kommt jetzt auch wieder auf die Aufständerung an, aber es gibt die Möglichkeit hier mit biodiversen Mischungen hier auch dann diese Flächen wieder einzusehen. Und ich habe dann schon einen doppelten Effekt, nämlich, dass ich auf der einen Seite hier Energie gewinnen kann, aber auf der anderen Seite auch der Biodiversität, sage ich mal, oder zumindest wieder ein bisschen auf die Sprünge verhelfen kann, indem ich hier doch Flächen habe, die dann vergleichsweise biodivers sind.
Mhm. Schauen wir ein bisschen in den Bereich Gemeinden, Städte. Wo siehst du hier Potenziale?
Hier sehe ich riesiges Potenzial auch. Wir haben in fast allen Gemeinden sehr viel öffentliche Grünflächen. Wir haben in den Städten viele öffentliche Grünflächen. Wir haben in den Hausgärten selbstverständlich auch sehr hohes Potenzial. Ich muss ja ehrlich sagen, mir tut es manchmal wirklich in der Seele leid, wenn ich durch die Landschaft fahre und ich sehe, dass rund um ein Haus 1.000-1.500 Quadratmeter vom Rasenroboter niedergemäht werden und hier einfach so von der Biodiversitätsebene betrachtet wertlose Flächen mit einem relativ hohen Aufwand hier in der Landschaft stehen, wo man ebenfalls mit relativ einfachen Mitteln umgestalten kann. Auch bei den Gemeinden gibt es sehr viele Grünflächen, die relativ pflegeaufwendig sind, wo ich also oft im Wochentakt diese Flächen mähen muss, damit sie eben schön grün bleiben. Und auch das sind Möglichkeiten, die ich habe, diese Flächen umzugestalten.
Schön grün, sauber schlampig.
Das ist das, was uns inzwischen, glaube ich, abgeht, ein bisschen dieses Gefühl, dass es eine Form der Unordnung gibt, die für die Natur überlebensnotwendig ist. Und dieser Mut zur Unordnung, den würde ich uns auch wieder vermehrt wünschen. Ja, das ist notwendig. Genauso wie ich vorher gesagt habe, es gibt viele Möglichkeiten auf Gemeindeebene, zum Beispiel Grünflächen wieder ökologischen Wert zu setzen. Die blühen wunderschön. Wer so einmal solche Flächen gesehen hat, wird sich, wenn er das Alter hat, noch an die Zeit erinnern, wo früher viele Flächen so ausgeschaut haben. Auf der anderen Seite aber heißt das auch, ich muss warten, ich muss es aushalten, dass diese Fläche abreift, dass sie braun ist, dass sie mal eine Zeit lang im Jahr nicht so schön ausschaut, aber das ist notwendig, damit das ganze System sich
dauerhaft ist.
Kann und dauerhaft ist, genau.
Und man kann es ja, wenn ich jetzt in den Hausgartenbereich schaue, ja durchaus auch kombinieren. Also es kann ja der Rasenroboter in gewissen Bereichen fahren, aber ich opfere oder ich gebe der Natur 20, 30, 50% meiner Fläche, wo es dann sauber schlampig ausschaut, oder?
Ja, richtig. Sauber schlampig ausschaut, aber auch durchaus sehr ästhetisch ist. Ja. Das lässt sich relativ einfach machen. Ich nehme einen Spaten und heb 5 Quadratmeter beispielsweise von diesem Rasen ab, tue den auf den Kompost oder
woanders hin,
entferne ihn auf jeden Fall von der Fläche und dann habe ich schon ein paar Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Es ist der unerwünschte Bewuchs, also das Gras ist weg. Mit diesen oberen 5 Zentimetern, die ich mit abziehe, ist der ganze Nährstoff angereicherte Horizont weg. Mhm. Und was bleibt, ist dann darunter eine Fläche, die nährstoffarm ist, die im Regelfall aber trotzdem ein gutes Saatbett noch ermöglicht.
nährstoffarm. Das müssen wir jetzt noch herausarbeiten, weil das sehr wichtig ist. Warum wollen wir oder ist es für viele Blühflächen wichtig, dass sie nährstoffarm sind? Erklär uns das.
Wenn ich mir die Artenzusammensetzung anschaue von, gut gedüngten Flächen, wie ich es ja mache in der Landwirtschaft, weil ich hier Futter werbe.
Oder auch im Hausgarten.
Oder auch im Hausgarten, der Rasen beispielsweise. Mhm. Jeder weiß, wenn ich einen schönen Rasen haben will, muss ich ihn viel düngen. Ja? Mhm. Und die Gräser brauchen hauptsächlich Stickstoffdünger. Und das fördert die Gräser und unterdrückt die Kräuter.
Weil es aber dicht ist.
Ja, genau, weil es dann dicht ist und weil die Kräuter dann keine Chance haben. Aber natürlich auch, weil der Mähroboter ständig drüber fährt.
Das zweite Problem.
Genau, das ist das zweite Problem. Und damit verdränge ich dann die gewünschten Arten. Und ich muss hier komplett das Umdenken anfangen. Ich muss sagen, gut, das ist jetzt eine Fläche, da kommt kein Dünger hin, weil diese Arten des extensiven Grünlands, das liegt schon im Begriff drinnen, die brauchen nur wenig Nährstoff und kommen damit gut zurecht, haben dann auch nicht das Problem, dass sie konkurrenziert werden von unerwünschten Gräsern. Und so können sich dann diese Flächen auch über einen langen Zeitraum selbst in ihrer Vielfalt erhalten.
Das heißt, abschälen hast du vorher gesagt, des Oberbodens, dann Ausbringung eines Saatguts, das Standort angepasst ist. Erklärst uns das auch noch, warum es so wichtig ist? Warum bringt es uns nicht, ein neuseeländisches Saatgut bei uns einzusetzen? Es blüht vielleicht im ersten Jahr recht schön.
Es gibt unterschiedliche Aspekte. Der erste Aspekt ist, wir Menschen sind natürlich recht ästhetisch und wir wollen, dass es ständig blüht und dass die Fläche ständig schön ist. Das hat die Natur nicht so vorgesehen, weil die Natur sagt, wenn ich will, dass es blüht, dann muss auch wieder Samenreife möglich sein, damit wieder was Neues entstehen kann. Wir gehen zum Gärtner und holen uns das, was wir brauchen. Das sind gezüchtete Sachen, die einmal auch für unsere Insekten meistens komplett wertlos sind, weil da ist kein Pollen zu holen, da ist kein Nektar zu holen. Also die lassen wir mal auf der Seite. Das zweite ist, dass es natürlich jetzt auch von diesen Arten, die wir dann gern auf diesen Flächen sehen, dass diese Arten, die wachsen nicht nur in Österreich, also sehr wurscht, Margarite, um es ganz einfach zu formulieren, die wächst in Skandinavien genauso wie in den Pyrenäen und inzwischen auch in Australien und in Neuseeland. Und wenn ich jetzt von dort Saatgut bekomme und einsehe, wächst zwar eine Margarite, die ist aber genetisch überhaupt nicht passend in den Naturraum. Und ich habe vorher ganz am Anfang gesagt, das ist ein ganz wichtiger Aspekt der Biodiversität, ist auch die genetische Vielfalt. Und diese genetische Vielfalt hat sich ja in diesem evolutionären Prozess in bestimmten Naturräumen so entwickelt, dass die Genetik sehr unterschiedlich ist zu anderen Naturräumen, obwohl es optisch gleich ausschaut. Ich könnte jetzt im Detail erklären, warum das für Insekten zum Beispiel sehr wichtig ist, weil, oder als einfaches Beispiel, so Insektenpopulationen haben sich über die Jahrtausende an Pflanzen angepasst, die in einem bestimmten Klimaraum zu einer bestimmten Zeit blühen. Mhm. Und die Insekten haben genau dann ihre reproduktive Phase, wo die Pflanzen praktisch ihnen die Nahrung geben, die sie für ihren Nachwuchs brauchen. Mhm. Wenn ich jetzt eine Pflanze auf einem anderen Naturraum habe, passt das nicht mehr zusammen, weil die beispielsweise zwei Wochen früher oder später blüht. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann merkt man, diese Unterschiede gibt es noch viel stärker. Obwohl alles, bleiben wir bei der Margarite, eine Margarite ist. Und dann findet aber das Insekt zu dem Zeitpunkt, wo es braucht, die Nahrung nicht. Schaut also super aus, sehr schön fürs Insekt, aber trotzdem wertlos. Und insofern ist es so wichtig, dass man hier auch eben einen naturräumlichen Bezug hat bei dem Saatgut. Und dieses Saatgut muss also dem Standort und dem Klima entsprechen, in dem ich es anbaue. Mhm. Aber es muss auch in den Naturraum passen. Also wenn ich in Österreich, das kann man relativ grob so einmal sagen, wenn ich in Österreich also jetzt eine Blumenwiese ansehe, dann sollen Arten drinnen sein, die in Österreich unter österreichischen Klima- und Standortsbedingungen gewachsen sind, sollen da drinnen sein. Okay. Und das ist bei uns in Gumpenstein, und da bin ich jetzt ein bisschen bei meiner wissenschaftlichen Arbeit, ganz eine wesentliche Zielsetzung gewesen. Wir haben eine Genbank aufgebaut, wo wir eben in den unterschiedlichen Naturräumen von Österreich diese Arten besammelt haben, diese also extensiven Arten von Grünland, und die haben wir in der Genbank gesichert. Und wir nehmen einen Teil davon, geben den weiter wieder an Landwirte. Landwirte vermehren dann diese Arten, also zum Beispiel eine Wiesenwitwenblume oder eine Glockenblume, eine Wiesenflockenblume und wie sie alle heißen, diese schön blühenden Arten. Und dann mit unserem Know-how setzen wir die wieder zu Saatgutmischungen zusammen. Und diese Saatgutmischungen von also regionalen Wildpflanzen aus Österreich gibt es dann auch zu kaufen. Und das sind die Mischungen, die man dann für solche Zwecke einsetzen
soll. Du hast vorher das Wort Naturraum angesprochen. Wie viel so grob Naturräume siehst du in Österreich? Oder für wie viel, in welchen Bereichen arbeitet ihr da jetzt konkret bei diesen Blühmischungen?
Ja, wir haben in Österreich also 10 unterschiedliche Naturräume. Das ist natürlich dann sehr klein strukturiert. So klein strukturiert können wir das nicht machen, weil dann müsste ich wirklich in ganz kleinen Mengen produzieren. Das ist dann nicht wirtschaftlich, weil dann sagt jeder Konsument, bitte, das ist ja, das ist der reine Luxus, das will ich mir nicht leisten. Sondern wir machen es dann wirklich so, dass wir also aus den Naturräumen, die sehr weit verbreitet sind in Österreich, spezifisch auf diese Sammlungen zurückgreifen. Wenn es allerdings naturschutzfachliche Zielsetzungen gibt, also wenn der Naturschutz sagt, ich will jetzt hier in einem bestimmten Naturraum wirklich entsprechend diesem Naturraum entsprechende Genetik einsetzen, gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man dann auf dieses Material zurückgreift und dieses Material spezifisch für so ein Projekt vermehrt und einsetzt.
Okay.
Ist aber wichtig, man muss dann schon bei der Planung im Vorhinein definieren, was man haben will, und dann kann man auch, sage ich mal, bis es zur Umsetzung kommt, das Ganze auch produzieren.
Okay. Also wir waren jetzt bei der Anlage im Hausgarten und haben gesagt, okay, Boden abschälen, richtiges Saatgut verwenden, Saatgut dann einarbeiten, aufdrücken. Wie geht's da weiter? Saatgut und was heißt dann Düngung und was heißt das erste Nutzung und in den Folgejahren? Und mit was muss ich erleben, wenn ich das habe?
Naja, es ist relativ einfach. Ich meine, was für mich wichtig ist, vielleicht, das möchte ich dazu sagen, ich muss nicht zwingend alles abschälen vom Boden. Wir haben einige Untersuchungen gemacht bei uns in Raumbeck-Gumpenstein, wo wir gesehen haben, es geht auch mit etwas gelinderen Methoden. Also beispielsweise, wenn ich jetzt ein Vertikutiergerät einsetze oder wenn ich eine Fräse einsetze oder sogar mit einem Eisenrechen, wenn ich entsprechend intensiv arbeite. Also das Bodenöffnen ist wichtig. Wenn ich Saatgut ausstreue, braucht es offenen Boden, dass es keimen kann. Das Beste ist, wie wir vorher gesagt haben, alles ist offen, die ganze Fläche, dann entwickelt sich das super. Aber auch, wenn ich nur partiell den Boden öffne, funktioniert es. Ich muss nicht dann eben nicht mehr düngen, muss die Schnittfrequenz anpassen, eben an diese dieses zweimalige Schneiden pro Jahr. Düngung gibt es keine mehr dann. Und dann funktioniert es auch, aber es entwickelt sich halt im Vergleich viel langsamer.
Wenn ich das mittelfristig anlegen will, könnte ich in den Vorjahren ein, zwei Jahre intensivst nutzen, damit ich den Boden aushagere.
Ist der Nährstoff. Auch das ist eine Möglichkeit, richtig.
Und dann steige ich ein.
Ja.
Das geht ja auch.
Das geht auch, ja. Nein, es gibt hier wirklich viele, viele Variationsmöglichkeiten. Unterm Strich kann man aber trotzdem sagen, je intensiver der Boden geöffnet wird durch die vorhergehende mechanische Bearbeitung, desto schneller stellt sich der gewünschte Effekt ein.
Wann sehe ich nach? Muss ich da warten?
Im Hausgarten würde ich so sagen, geht es eigentlich fast über die gesamte Vegetationsperiode. Also ich würde sagen von Mitte April bis Mitte September. Weil wenn es dann zu Trockenperioden beispielsweise kommt, habe ich kein Problem. Meistens habe ich ja Wasser verfügbar und kann gießen. Wobei mit dem Gießen durchaus zurückhaltend sein kann. Das sind Wildpflanzen, die sind es also gewohnt, in der freien Natur sich zu entwickeln. Wenn ich allerdings großflächig ohne Verfügbarkeit von einer zusätzlichen Wasserquelle arbeite, dann gibt es zwei Perioden im Jahr, die optimal sind. Das eine ist Mitte bis Ende April. Im sehr trockenen Gebieten Ostösterreichs kann es auch schon Ende März sein, sage ich dazu. Oder auch dann im dritten Augustdrittel bis Mitte September. Also zu diesen beiden, sage ich mal, Anlagezeitpunkten ist der Erfolg im Regelfall gewährleistet.
Angenommen, ich mache das jetzt im Hausgarten Ende April, weil ich in der Region bin, wo das eben passt. Was tue ich dann in den Folgemonaten?
Ich muss einmal vor allem warten. Was ich
Saatgut einmal ausstreuen,
Saatgut andrücken, ausstreuen, oder? Saatgut ausstreuen und andrücken, richtig. Und
vielleicht also ich ein gehe bisschen mal, wässern, wenn ich es kann.
Ich kann es wässern, muss es aber nicht wässern. Ja, sage okay. Ich dazu, außer es ist eine ausgeprägte Trockenperiode, dann würde ich es empfehlen. Ansonsten würde ich gar nichts machen. Weil die Samen, die finden sich doch schon selber zurecht. Und das ist ganz wichtig, was die wenigsten Gartenbesitzer wissen. Je weniger ich wässere, ja, desto mehr erziehe ich die Wurzeln dazu, sich das Wasser aus tieferen Bodenschichten zu holen. Und das gilt sogar für den Rasen, wenn ich ihn anlege. Und dann wird er viel widerstandsfähiger gegen Trockenheit. Weil wenn ich dauernd gieße, bleiben die Wurzeln ganz oben und ein bisschen Trockenheit und dann kriege ich schon Probleme nebenbei.
Naja.
Okay, und dann muss ich ein bisschen warten, weil was die wenigsten wissen, das ist, dass diese Pflanzen sich sehr langsam entwickeln. Ja? Die brauchen einmal bis zu 4 Wochen, dass sie überhaupt keimen. Und normal ist es gewohnt, man sieht den Rasen aus und 7 Tage später ist ein grüner Pflaum da. Richtig, das ist bei diesen Arten aber nicht der Fall. Die brauchen vergleichsweise deutlich länger. Also das muss ich mal erwarten können. Dann kann es sein, dass auf dieser Fläche viel Unkraut auch mit aufläuft. Und dann ist es vernünftig, wenn ich ein paar Wochen später, so 4, 5, 6 Wochen später, vielleicht, im Garten kann ich es mit dem Rasenmäher machen, überhaupt kein Problem, einmal drüber fahre und das ganze Unkraut
nicht
weg.
Zu tief? Oder
mehr, nicht zu tief, nicht zu tief. Also immer schön schauen, dass man den Mäher sehr hoch eingestellt hat, aber alles, was dann an Unkraut drüber wächst, mäht man beispielsweise einfach weg. Wenn man es großflächig macht, dann müsste man einmal so einen Reinigungsschnitt, nennt man das dann, machen. Und sonst brauche ich eigentlich im ersten Jahr gar nichts machen.
Okay, ich lasse dann im Herbst, ich habe es im April angelegt, im Herbst werde ich es dann im Oktober, weil ich es vielleicht weghaben will, weil es nur mehr Stängel
Das kann ich machen. Genau, okay. Das kommt dann ein bisschen auf die Saatgutmischung an. Es gibt Saatgutmischungen, da sind einjährige Arten auch drin. Wie ich dann im Frühjahr ansehe, beispielsweise, habe ich ein bisschen einen Klatschmohn, ein bisschen Kornblume oder so Färberkamille oder was drinnen. Schaut ganz nett aus im ersten Jahr. Die verschwinden aber dann, weil das sind Einjährige, die ich sonst jedes Jahr einsehen müsste. Ja? Und ab dem zweiten Jahr habe ich dann eben meine extensiven Wiesen.
Und da mähe ich dann ja nicht zu früh, also nicht vor Juli, August.
Also ich würde sagen, je später, desto besser. Kommt wieder ein bisschen aufs Klima an. Ende Juni, würde ich mal sagen, ist das Früheste, wo ich mähen soll. Aber optimal wäre es so Mitte Juli.
Okay, das sagt, wieder nicht zu tief mähen.
Und
nicht gleich wegfahren, oder?
Genau, dann kann ich aber im Regelfall mit dem Rasenmäher nicht mehr fahren. Das ist auch etwas, das muss einem bewusst sein. Also ich müsste dann diese Fläche entsprechend mit einem, entweder mit einer Sense.
Sensenkurse gibt es auch.
Ja, Sensenkurse gibt es, richtig. Oder ich habe ein Balkenmäher zur Verfügung, mit dem ich das Ganze dann
abmähe. Warum ist das so wichtig, dass es nicht weg?
Weil das Saatgut, dass ich lasse den Bestand so lang stehen, damit sich Samen bilden können, Reife. Und diese reifen Samen, die müssen wieder in den Boden. Und wenn die dann drinnen sind, dann, wie gesagt, dann funktioniert es. Und wir haben in Gumpenstein unsere ältesten künstlich angelegten Flächen, sind inzwischen 25 Jahre alt und die sind noch immer wunderschöne, extensive, reichblühende Grünlandflächen, einfach weil die Pflege richtig gemacht worden ist.
Mit was muss ich dann in den nächsten Jahren rechnen? Also es ist nicht jedes Jahr es blüht nicht jedes Jahr gleich. Das erste Jahr ist sicher anders wie das dritte Jahr, oder?
Das erste Jahr ist anders als das dritte Jahr. Ich habe auch viele Arten in solchen Mischungen drinnen, die einmal vor allem im Jahr nach der Ansaat besonders, sagen wir mal, im Bestand zur Geltung kommen. Und dann sind es die ausdauernden Pflanzen, die bleiben. Und da wird der Standort natürlich ein bisschen selektieren. Und das ist vielleicht noch etwas, über das wir vorher nicht geredet haben. Es ist nicht wirklich jeder Standort dafür geeignet, um dort eine Blumenwiese anzulegen. Oder halt eine reich blühende, extensiv grüne Fläche. Weil diese Pflanzen, sie brauchen ein bisschen Wärme. Sie brauchen einen Boden, der nicht zu feucht ist. Und sie mögen keinen Schatten. Das heißt also, wenn ich irgendwo Ecken habe, die so halbschattig, schattig sind, wo man nichts wächst, ist es eine schlechte Idee zu sagen, na, da mache ich jetzt eine schöne Blumenwiese. Mhm. Weil die wird auch schlecht wachsen, weil sie zu wenig Licht hat. Mhm. Wenn ich irgendwo Teilflächen habe, wo der Boden verdichtet ist oder die zu feucht sind, auch da werden sich diese Pflanzen nicht gut entwickeln, sondern die werden dann wieder verschwinden. Natürlich, wenn es jetzt der Boden auch extreme pH-Werte zum Beispiel hat, also sehr sauer ist, dann werden die Pflanzen sich dort auch nicht gut entwickeln. Also ich brauche schon durchschnittliche Bedingungen. Das Einzige, was die Pflanzen gut können, sie können gut mit trockenen Bedingungen zurechtkommen. Und ein trockener, nährstoffarmer Standort ist eigentlich der, der die schönsten Blühmischungen hervorbringt. Mhm. Das heißt aber auf der anderen Seite auch, der Standort selektiert dann immer noch. Also ich habe in einer Mischung 35, 40 Arten drinnen. Es gibt auch Mischungen mit 50 unterschiedlichen Arten von Blütenpflanzen. Und da werden dann einige mit den Jahren verschwinden, weil es ihnen eben etwas zu trocken ist oder etwas zu feucht ist. Oder der pH-Wert ein bisschen zu sauer ist, nicht passt. Aber das macht nichts. Die Natur selektiert dann auf diese Pflanzen, für die der Standort passt. Und mit denen habe ich dann langfristig Erfolg.
Wenn ich jetzt das daheim machen will, wo kriege ich so ein passendes Saatgut für meine Region, für meinen Hausgarten her, für meine Gemeinde her oder für die Stromtrasse her?
Ich würde immer dafür plädieren, dass man eben hier auf Saatgut zurückgreift, das letztendlich durch unsere Hände in Gumpenstein gegangen ist, das wir in der Genbank haben. Und dieses Sammeln des Saatgutes und die Weitergabe an Landwirte, die das dann produzieren, das läuft bei uns in einem Zertifizierungssystem. Das heißt also, die Herkunft, die Verarbeitung, der naturräumliche Bezug von diesem Saatgut ist garantiert durch das sogenannte Gumpensteiner Herkunftszertifikat. Mhm. Und das ist dann eben ein Saatgut, das in Mischungen zu 100% aus Österreich kommt. Und wir haben hier einen Vertriebpartner, mit dem wir zusammenarbeiten. Das ist die Kärntner Saatbau. Und die vermarkten diese Mischungen. Das heißt, man kann sie bei uns nicht kaufen. Wir sind ja nicht kommerziell orientiert.
Wir haben in dem Sinn finanziell nichts davon, außer
wir haben wissen, finanziell wir tun nichts, was Gutes. Genau, um das geht es uns aber. Mhm. Wir schauen, dass wir unseren Beitrag hier leisten. Und natürlich braucht man einen Partner, der das dann auch entsprechend umsetzen.
Okay. Ja. Wir kommen zum Schluss von unserem Podcast. Was würdest du jetzt der Bürgerinnen und Bürgern in Österreich mitgeben oder auch Gemeinden, Bürgermeister, Städten?
Ich würde Ihnen mitgeben, dass viel mehr möglich ist, als man glaubt. Ich weiß, dass das oft eine mentale Überwindung ist, weil man in eine ganz andere Richtung geht. Wir haben schon viel mit Gemeinden auch kooperiert und es war immer ein Prozess, bis die Gemeindemitarbeiter, es reicht nicht, wenn der Bürgermeister blühende Flächen haben will, die Gemeindemitarbeiter selber müssen davon überzeugt
sein. Der mit dem Nähwerk unterwegs oder mit dem Balken
und das sind auch diejenigen, die letztendlich dann, wenn sie einmal Feuer gefangen haben, wirklich auch dafür sorgen, dass diese Flächen dann entsprechend funktionieren. Mhm. Und die Leute muss man überzeugen und die lassen sich auch überzeugen. Und da haben wir sehr gute Erfahrungen. Ja. Selbstverständlich, wir haben das auch oft schon Gemeinden angeboten, dass wir schulen. Wir haben heuer in einer Niederregion, zum Beispiel im Hausruck, machen wir das, wo wir auch hier Gemeinden schulen und ihnen zeigen, wie man das Ganze angeht, wie man es richtig umsetzt, was man zu erwarten hat, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und das sage ich noch einmal, ganz wichtig ist, man muss es einfach aushalten, dass die Natur auch nicht nur das ganze Jahr blühen kann, wie man es vielleicht fälschlicherweise
dass
gewohnt ist.
Dass es nicht nach 3 Wochen schon blüht?
Ja, dass es auch nicht nach 3 Wochen blüht und dass die Natur ihre Ruhezeiten braucht. Mhm. Und wenn man aber das akzeptiert, wenn man auch wieder dieses bisschen Unordnung akzeptiert, von dem wir vorher gesprochen haben, dann wird man reichlich belohnt, nämlich belohnt mit Wiesen, wie sie in meiner Jugend noch gang und gäbe waren, wo du dich reinsetzt, wo die Schmetterlinge, und wenn du ruhig bist, dann kommen die alle und setzen sich rauf auf dich, schauen, dass sie ein bisschen vielleicht was auch an Salzen bekommen. Und da sitzt dann drinnen und bist einfach glücklich. Und ich denke mir, ja, diese Momente auch wieder den kommenden Generationen zu vermitteln mit solchen Flächen, ich glaube, das ist schon eine schöne Zielsetzung. Und da können alle Haushalte, alle Gemeinden auch mithelfen, dass wir das erreichen.
Gut, Bernhard, danke vielmals, dass du uns mitgenommen hast in die Biodiversität, in die Hausgärten. bis hin zu den Stromtrassen und Uferböschungen, Straßenbereiche, wo man das ansiedeln kann. Also nicht nur die Landwirtschaft ist ein Träger der Biodiversität, sondern auch wir alle müssen Teil davon sein.
Wir alle können unseren Beitrag leisten. Das geht bis hin zum Balkonbesitzer, der ebenfalls zumindest ein kleines Tragerl mit solchen Mischungen besehen kann. Und auch dort werden die Insekten sich einstellen und brummen und summen.
Genau. Aber es muss mit Know-how und mit Kopf gemacht werden, weil es für selbst kommt nichts.
So ist es.
So ist wie immer im Leben. Danke vielmals. Und bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Dabeisein. Wir freuen uns, wenn Sie wieder einmal hineinhören in Agrarseins Wissen kompakt, den Podcast der Haberlefahrer und Gumpenstein. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören.
Raumwerk Gumpenstein.